zum letzten Jahr auch noch nicht gekannt. Marriage Week, Gutes für Ehepaare. Ja, was bedeutet das? Die Idee, die kam ursprünglich aus England. Und zwar gibt es in England seit 1996, also mittlerweile seit 14 Jahren. Ein englischer Unternehmer war in einem Baumarkt mit seiner Frau und hat eingekauft. Und als er an der Kasse stand, ist ihm etwas bewusst geworden. Er hat die Leute gesehen, wie sie alles Mögliche gekauft haben, Tapeten, Lampen, schöne Teppiche. Und die haben sie dann bezahlt. Und dann hat er sich gedacht, das ist doch interessant, wie viel Zeit und Geld wir Menschen darauf verwenden, um unsere Häuser und Wohnungen einzurichten. Aber wie wenig verwenden wir darauf, die Beziehungen zu gestalten, deren Wegen wir die Wohnungen und Häuser haben. Und das war für diesen Unternehmer so wichtig geworden, dass er hier eine Bewegung ausgelöst hat, die wirklich beispielslos ist. Seit 1996 wird in England jedes Jahr vom 7. bis zum 14. Februar die Marriage Week gefeiert. Und zwar eben Abschluss Valentinstag, 14. Februar. Und in dieser Woche werden viele Aktionen in der Gesellschaft ja, durchgeführt. Nicht nur unter Christen, sondern es ist eine überkonfessionelle ja, Aktion und Organisation und soll letztendlich die Ehe und den Wert der Ehe für die Gesellschaft in den Mittelpunkt stellen. Dass sich Ehepaare wieder bewusst werden, dass die Ehe etwas Gutes ist. Wir feiern sozusagen ein Fest der Ehe. Eine Woche der Ehe. Wir lassen die Ehe hochleben. Denn es ist ja häufig genug so, dass nur die negativen Schlagzeilen immer rüberkommen. Dass wieder ein Ehepaar geschieden. Oder vor allem in den Prominenten. 5 Jahre zusammen und dann wieder geschieden. Nein, wir wollen die Ehe feiern heute. Und es sind viele Aktionen durchgeführt worden diese Woche. Bei uns ist heute der Sonntag ein Zeichen der Ehe. Wir haben Ehe-Team gestaltet und dafür bin ich sehr dankbar, dass wir immer wieder ein Forum bekommen hier vorne, um wirklich den Ehepaaren dienen zu dürfen. Und diese Woche oder auch dieser Abschluss, das zu feiern, ist ja letztendlich ein Abenteuer, wenn zwei Menschen zusammenkommen, zwei unterschiedliche Menschen, Mann und Frau, und die sich entschließen, für den Rest ihres Lebens zusammenzubleiben. Das ist wirklich ein Abenteuer. Und dass man sich in dieser Woche ganz speziell daran erinnert, ich gehöre zu dir. Ich verschenke mich an dich. Das ist dieses Abenteuer. Ich gehöre zu dir. Das wieder einmal im Jahr in den Mittelpunkt zu stellen und darüber nachzudenken. Und das kann letztendlich auch zu einem Ritual werden. Einem Ritual, das die belebt und fördert. Wie so viele Rituale gut sein können. Weil die den Alltag auflockern und beleben. Und da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es können fröhliche Aktionen sein, feierliche, inspirierende, unterstützende und hilfreiche Aktivitäten. Zum Beispiel Candlelight Dinner oder ein Impulsseminar zum bestimmten Thema. Oder vielleicht ein Tanzkurs. Vielleicht überlegt sich ein Ehepaar ganz neue Aktivität, was für beide Neuland ist, um wieder so in die Entdeckermentalität reinzukommen. Oder ein Abend mit einem wirklichen Gespräch. Was bewegt dich, mein Schatz? Und wirklich hinhören. Und diese bewusste Neuentdeckung der Ehe, diese Neuentdeckung des braucht Pflege und Aufmerksamkeit, genau bis dieser Unternehmer erkannt hat, ich muss was investieren, ich muss aktiv werden. Denn eine Ehe ohne gemeinsam verbrachte Zeit, das ist wie eine Pflanze ohne Wasser, die vertrocknet. Eine Ehe ohne wirklich gemeinsam verbrachte Zeit ist wie eine Pflanze ohne Wasser. Sie vertrocknet, wird welk, und letztendlich schmeißt man es irgendwann weg. Und wie gesagt, weil die Ehe das Fundament unserer Gesellschaft ist, haben sich fast alle christlichen Gruppierungen hier zusammengefunden und haben sich entschlossen, daran mitzuarbeiten. Katholiken, evangelische Christen, freie Christen, überkonfessionelle Gruppierungen, die alle in diesem Bereich arbeiten, alle sind hier mit dabei. Und es soll in dieser Woche der Gesellschaft gezeigt werden, wie wertvoll Ehe ist, wie wichtig Ehe ist. Weil Ehe ist immer angefochten, denn die Ehe ist das Geschenk Gottes an seine geliebten Kinder. Und alles, was Gott seinen Kindern schenkt, wird vom Teufel angefochten. Da gibt es Kämpfe, Machtkämpfe. Aber da tut es gut zu sehen, dass es viele Paare gibt, die wirklich ein Leben lang zusammenbleiben, trotz vieler Kämpfe. Meine Eltern waren 62 Jahre verheiratet. 62 Jahre. Unvorstellbar in der heutigen Zeit. Wir haben die goldene Hochzeit gefeiert, wir haben die diamantene Hochzeit noch gemeinsam feiern können. Es war wirklich ein Geschenk. Und das Leben war nicht immer einfach. Ich war selber ein Teil in dieser Familie und ich weiß es, dass es nicht nur Sonnenschein gab. Und heute wollen wir einfach mal sehen, welches Geschenk die Ehe ist, wie spannend sie ist. Und dieses Geschenk Gottes, so wie alles, was wir bekommen, gibt es eine Betriebsanleitung. Und diese Betriebsanleitung, die sollten wir schon immer wieder lesen, damit wir wissen, wie Ehe funktioniert. Und dazu möchte ich jetzt Hans und Maria nach vorne bitten.
Als Erster haben wir euch eine Geschichte mitgebracht. Desi, kannst du? Das auf die Seiten. Geht's mir so wie. Es war einmal eine Insel, wo alle Gefühle lebten. Das Glück, die Traurigkeit, das Wissen und all die anderen, die Liebe natürlich auch. Eines Tages meldete das Schicksal den Gefühlen, dass die Insel untergehen wird. So bereiteten sie ihre Schiffe vor und verließen die Insel. Nur die Liebe wollte bis zum letzten Moment bleiben. Als es fast zu spät war und die Insel unterging, rief sie um Hilfe. Der Reichtum war in der Nähe mit einem Luxusschiff. Die Liebe fragte ihn: Reichtum, kannst du mir helfen? Nein, weil ich zu viel Geld und Gold auf meinem Schiff habe, so ist für dich kein Platz hier. Die Liebe fragte sodann den Hochmut um Hilfe, der auch mit seinem wunderschönen Schiff vorbeifuhr. Ich kann dir nicht helfen, du bist ganz nass und könntest mein schönes Schiff beschmutzen. Als die Traurigkeit nicht weit entfernt vorbeikam, fragte die Liebe: Traurigkeit, lass mich mit dir gehen. Och, Liebe, ich bin so traurig, ich möchte besser allein bleiben. Das Glück ist auch weitergefahren. Es war so glücklich, dass es die Liebe nicht hörte. Und plötzlich hörte die Liebe eine Stimme: Komm, komm doch, ich nehme dich mit. Es war ein alter Mann, der gesprochen hatte. Die Liebe war so glücklich, so zufrieden, dass sie nicht nach seinem Namen gefragt hatte. Als beide wieder festen Boden unter den Füßen hatten und gerettet waren, ging der Alte weg. Die Liebe bemerkte, wie viel sie dem Alten schuldete, der aber war schon fort. Die Liebe fragte daraufhin das Wissen: Wer hat mich gerettet? Wer hat mir geholfen? Es war die Zeit, antwortete das Wissen. Die Zeit? Fragte die Liebe. Aber warum hat mich die Zeit gerettet? Das Wissen lächelte weise und geheimnisvoll und antwortete ihr: Weil nur die Zeit verstehen kann, wie wichtig die Liebe im Leben ist. Nur die Zeit kann verstehen, wie wichtig die Liebe im Leben ist. Oder man kann auch noch anders sagen: Die Kunst am Leben ist es zu wissen, dass erst durch die Zeit erkannt wird, was Liebe ist. Oder man kann auch noch sagen, man muss der Liebe die Zeit geben. Nicht umsonst heißt es, bei dem offiziellen Versprechen, das die Ehepaare geben, in guten und in schlechten Tagen. Und bei dieser Liebe, da geht es nicht um die erotische Liebe, sondern es geht um die Agape-Liebe. Also das ist diese göttliche Liebe, die Jesus uns, die Jesus lebt, die Liebe, die Jesus uns vorlebt, diese Liebe, die gibt, ohne zu verlangen. Und ohne diese Liebe kann keine Beziehung bestehen. Also wir möchten in der kurzen Zeit, jetzt heute Vormittag, einfach Mut machen. Also an jedem Tag einfach Beziehung, Ehebeziehung, aber auch sonst andere Beziehungen zu genießen und es ein Ja dazu zu finden, auch wenn es vielleicht nicht immer nur als Gewinn erscheint. Und es ist eben auch, ich meine, es ist jetzt halt schon für Ehepaare ausgerichtet, aber es betrifft uns alle. Also wir haben Beziehungen zu, auch zu den Kindern, wir haben auch Beziehungen zu Arbeitskollegen, zu Nachbarn. Und ohne diese Agape-Liebe kann keine Beziehung auf lange Zeit bestehen. Im Rückblick ist es natürlich immer leicht. Man wird, der Marc sagt, von seinen Eltern, wenn die 62 Jahre zurückschauen, dann schauen die zurück, sie waren beieinander. Und im Rückblick ist es immer leicht zu erkennen, dass man, dass diese Liebe getragen hat. Wie man natürlich vor der Zeit steht, wenn man jetzt vielleicht eine Beziehung relativ jung ist und man nicht zurückschauen kann, sondern nach vorn schaut, ist es nicht so leicht und es ist eine ganz schöne Herausforderung. Aber wir möchten euch einfach ein bisschen zeigen, dass es möglich ist.
Es gibt viele Dinge, viele Sachen, die uns abhalten, die der Liebe wirklich in unserem Leben Raum zu geben, in die Beziehungen. Die Schiffe, wenn wir halt schon bei den Schiffen haben, die heißen dann Verlockung, die wo der Liebe keinen Platz nicht lassen. Und man kann nur viel dazu schreiben, zum Beispiel das Selbstmitleid ist ein Problem, Ehrgeiz und Karriere, Egoismus, Frust und verschiedenes mehr, einfach Dinge, die Liebe vertreiben aus unseren Gedanken, die sie einfach nicht aufleben lassen. Und wenn diese Dinge immer mehr Raum kriegen in uns, dann, und am wichtiger sein als wie die Liebe, dann ist die ganze Beziehung, so wie es Gott eigentlich gedacht hat, überhaupt nicht richtig möglich. Sie kann einfach nicht funktionieren, sie kann einfach nicht wachsen. Und die gesellschaftliche Entwicklung, die zeigt, wenn man das so schaut, eigentlich, dass gar nicht möglich ist, sagen wir, eine Ehe wirklich gut zu führen. Man liest, was heute schon gesagt worden ist von den Prominenten und von diesem und jenen, dass viele auseinandergehen, auch dass Christen große Schwierigkeiten haben, auch in einer Ehe wirklich miteinander auszukommen. Am Anfang, wie man sie so kennengelernt hat, wie man verheiratet ist, da war immer diese wirkliche Liebe, diese Agape-Liebe, die hat man zwar nicht gewusst, aber die von Gott kommt, im Mittelpunkt standen. Man möchte einfach Gemeinschaft mit seinem Partner haben, man telefoniert die ganze Zeit, man möchte sie treffen, man liest dem anderen die Wünsche schon vor die Augen ab und man möchte einfach wirklich Gemeinschaft haben und man ist eigentlich auch relativ selbstlos dabei. Also man hat Flugzeuge im Magen und es ist wirklich einfach ganz toll. Aber diese Dinge ändern sie auch. Und am Anfang haben wir einfach nur das Ziel, Gemeinschaft zu haben. Einfach alles dafür zu geben, dass man Gemeinschaft hat mit seinem Partner. Und die Frage ist in der Ehe das auch so? Oder ist man einfach dann verheiratet und beieinander und dann wird schon irgendwie alles so passen? Es geht dann so dahin. Also so ist mit Sicherheit nicht. Und diese Liebe und Zuneigung, die Agape-Liebe, wie es Maria schon erklärt hat, die ist einfach auch bereit zum Geben und nicht nur zu nehmen. Und ein Beispiel für die Liebe, für diese Liebe ist einfach Jesus. Jesus hat einfach alles gemacht für uns, ohne dass er selber was verlangt hat. Und ohne diese Liebe ist eine Beziehung auf lange Zeit einfach nicht möglich. Wenn man sich jetzt so zurückerinnern kann, ist einfach die Agape-Liebe, die Liebe sehr wichtig. Und sie war uns einmal wichtig, ob bewusst oder nicht. Aber die Frage ist, wenn es nicht mehr da ist, was hat uns diese Liebe eigentlich genommen? Was hat uns diese Liebe geraubt? Und wir sollen in die Ehen lernen, in die Beziehungen lernen, einfach Meinungsverschiedenheiten die hoffentlich da sind. Wenn nämlich in einer Beziehung keine Meinungsverschiedenheit da haben, ist auch ganz eine gefährliche Angelegenheit, weil es einfach sein kann, dass einer einfach nachgibt, was der andere meint. Wenn er nie sein Mai vielleicht aufmacht, wenn er nie einmal Grenzen gebietet seinem Partner, seinem Ehepartner, dann ist es eigentlich gefährlich, wenn es keine Schwierigkeiten nicht gibt. Es kann also jederzeit auch trügerisch sein. Es ist toll, wenn alles passt, gell? Aber ich mag da ein bisschen warnen, weil es nicht so einfach ist. Und es ist einfach auch wichtig, dass man offen zueinander ist, von Anfang an schon, und dass man das Anderssein von dem anderen einfach auch achtet, dass man erkennt, er ist ein richtiger Mensch und er ist einfach auch anders. Und eine gute Ehe zu führen, das passiert nicht einfach, wenn man jetzt aus einem christlichen Elternhaus ist oder an Gott glaubt oder was auch immer. Das passiert nicht einfach, sondern es ist einfach ein Stück Arbeit. Ein Stück immer wieder aneinander arbeiten, an sich arbeiten und Gott einfach Raum zu geben. Es ist also kein Hafen, da man irgendwann reinfährt und sich dann ausbreitet und dann passt schon alles. So ist es einfach nicht. Und das Arbeiten aneinander, wieder aufeinander zu, sich wieder ausrichten, aus eigener Kraft, das ist gar nicht so einfach. Und die Ehe ist ja von Gott, ist ja Gottes Plan. Und wir lesen jetzt auch noch, wo das steht in der Bibel. Und er zeigt uns in seinem Wort, wie der Max auch schon gesagt hat, als Gebrauchsanweisung, wie die Ehe funktioniert.
Ordnet euch einander unter der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem.
Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellt, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, deswegen wird ein Mensch, kann man auch sagen, Mann, Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau, so wie sich selbst, die Frau aber,
dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Ich glaube, die Stelle kennt eigentlich ja jeder. Aber wenn man fragt, ja, die Stelle kennen wir schon, also das, was wir kennen, ist, die Frau ordnet sich dem Manne unter. Und jetzt haben wir an der Stelle versucht, euch zum Zwang, wie viel da für die Frau drinsteht und wie viel da für den Mann drinsteht. Also die Frauen müssen über dem Wort brüten, wie wir schon mal gehabt haben, aber meinen sie es jetzt einfach zum sagen, die Männer sollen eigentlich mal über dem Wort brüten, was es eigentlich heißt. Die Frau ist mit der Gemeinde verglichen und der Mann ist mit Jesus verglichen. Und der Mann soll die Frau so lieben, wie Jesus seine Gemeinde geliebt hat. Und er ist für seine Gemeinde gestorben. Also das ist schon ein gewaltiger Anspruch da drin. Und es ist tatsächlich, also die Männer, sag jetzt mal einfach, traue ich mir jetzt mal sagen, die wissen immer, die Frau ordnet sich dem Manne unter. Das ist aber der Part von den Frauen. Der Part von den Männern ist anderer.
Muss ja nicht über alles gleich so ganz komplett durchlesen, oder Maria? Gut, auf alle Fälle muss ich auch als Mo sagen, dass die Männer doch einen erheblichen Anteil an der Ehe haben. Es ist nicht einfach gedacht, einen Heiratsantrag zu machen und nachher passt es und den Rest muss die Frau austragen, sondern wenn man die Buchstaben jetzt oder die Worte jetzt hat, dann kann man schon schauen, wer mehr oder weniger hat. Ich denke, beide sind auf alle Fälle gefordert. Und Gott hat ja die Beziehung zwischen Mo und Frau wohl geordnet. Und wenn die Ordnung weg ist, dann hat es irgendjemand geraubt. Man kann jetzt einfach sagen, das ist, als Christ kann man sagen, das ist der Teufel, der hat es einfach geraubt. Man, das stimmt auch, aber sind wir dem Ganzen machtlos ausgeliefert, dass man sich einfach was rauben lassen nach dem Motto, das ist einfach weg? So ist es einfach überhaupt nicht. Es ist wichtig, genau hinzuschauen und zum Schauen, wo diese Unordnung in unserem Leben überhaupt herkommt. Ich meine, es sind auch Dinge, die ganz praktisch sind, zum Beispiel, wenn Kinder kommen in einer Beziehung, kommt auf einmal alles irgendwie komplett auseinander. man hat keine Zeit mehr für, oder nicht mehr so viel Zeit für sich selber, für Freiheiten und für Hobby und so, hat man auch nicht mehr so viel Zeit. In der Arbeit muss man sich vielleicht auch einschränken. Es können auch finanzielle Sorgen auf einen zukommen, auf eine Beziehung zukommen. Man hat immer mehr Verantwortung, kann auch Krankheit kommen oder einfach unterschiedliche Vorstellungen von einer Beziehung, unterschiedliche Weltanschauungen, einfach Unterschiedlichkeiten. Zum Beispiel, wie die Rollenverteilung in einer Beziehung, in einer Ehe ausschaut, wie Ehe wirklich gelebt werden sollte, gibt es auch oft einfach Unterschiede. Und natürlich die Kleinigkeiten des täglichen Tagesablaufs, wer wo die Zahnpasta von hinten, wer es von vorn ausdruckt, und das kann dann einfach auch ganz schön nerven, solche Sachen im Laufe der Zeit. Und die Art, wie das Geld ausgeben wird, wie die Kindererziehung abläuft, das sind lauter so Dinge, können wir jetzt heute nicht drauf eingehen, gell, im Detail, aber es sind lauter so Stolpersteine da, wenn man im Laufe der Zeit einfach manchmal an den Dingen schon laboriert und einfach sie aus den Augen verliert. Aber vieles von den Sachen lässt sich einfach nicht gleich lösen. Aber im Laufe der Zeit, wenn man dahinter bleibt, kann man die Dinge auch lösen. Denn Gott hat uns das auch verheißen. Und in dem, was im Prediger 3,1 heißt, dass für alles eine gewisse Zeit gibt.
Ja, da steht, für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Jeder kennt das auch. In Vers 10 heißt es, Ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Also das heißt, es ist auch von Gott gewollt. Es ist so vorgesehen. In Vers 11 heißt es, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Schön bedeutet in dem Zusammenhang, dass er es gut gemacht hat. Und dass der Mensch eben es oft nicht ergründen kann. Auch wenn Dinge in unserem Leben persönlich passieren, wir können manches nicht erfassen. Wir können es manchmal nicht ergründen. Und so ist es genauso auch als Ehepaar. Es passieren Dinge, man denkt, man geht mit Gott, und es passieren Dinge und man kann es nicht ergründen. Wir haben jetzt fast 20 Jahre verheiratet und haben auch viele Höhen und viele Tiefen erlebt. Und ganz ehrlich, die Tiefen haben uns eigentlich zusammenwachsen lassen. Im Rückblick, bei jeder Not, kann ich, oder ich denke, dass das beim Hans genauso ist, dass man sie es nicht wünschen darf, aber dass man es auch nicht mehr missen möchte. Weil man Gott ganz anders kennengelernt hat und man selber ist zusammengewachsen, indem dass man einfach oder mir gelernt haben und auch wirklich immer nur lernen, einen Blick gemeinsam auf Gott zu richten. Uns gegenseitig oder uns mit Gottes Augen auch zum Schauen, und der Herr sagt, er liebt den Sünder. Also ich bin dankbar, wenn mir der Hans anschaut, wie Jesus mich anschaut, dass er mich einfach annimmt. Und ich versuche das genauso und es geht mit Gottes Hilfe. Und solche Niederlagen, und was heißt Niederlagen, so Krisen im Leben. Die Irmi hat jetzt ein paar Mal Zeugnis ein bisschen gegeben, die auch in einer großen Krise steckt. Und sie sagt, sie hat Freude, weil sie einfach am Herrn so nah ist. Und das ist tatsächlich ein großes Geheimnis, wenn man Herrn kennt, als Ehepaar mit dem Herrn gehen kann. Also das ist in diesen Krisen, das zum Spüren, was es heißt, der Herr ist da und bei ihm ist nichts unmöglich. Und ich muss gar nicht alles kennen, ich muss gar nicht alles auf die Reihe bringen, weil es gibt Dinge, die kann man tatsächlich selber nicht lösen. Es gibt Umstände, die kann man nicht lösen, aber dieses Wissen, Herr, ich kann dir vertrauen. Und es gibt eben zwei Möglichkeiten in so Situationen, dass man eben seiner Natur, seinem Fleisch, seinen Begierden nachgeht, oder eben, dass man Gott Raum gibt. Und wenn man jetzt wahrscheinlich so durch die Reihen fragt, ja, was tatst jetzt du in so einer Situation? Ja, logisch, Gott Raum geben. Das sagen wir schon. Aber tun's mir, wie schwer ist es, da Gott Raum zu geben? Eigentlich war es so einfach, aber die Realität ist was anderes. Da gibt es eben auch zwei, also eine Stelle in der Bibel, die ich wahnsinnig gern mag, weil die mir das immer wieder spiegelt mit dem, was ich wirklich auch täglich kämpfen muss. Und ich glaube, dass eigentlich nicht viel anders da geht. Steht in Römer 7, 18, 19. denn ich weiß, dass in mir, und das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und weiter unten heißt es, ich finde also das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Und die Lösung? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und das ist wirklich so. Ich meine, jeder erlebt es. Es ist zu vergeben, ein Ja für den anderen zu finden, loszulassen. Unser Fleisch reagiert ganz anders. Und es hat auch immer einen Grund dazu. Menschlich gesehen gibt es für vieles immer einen Grund. Aber Jesus sagt, dass wenn Gottes Geist in uns ist, ist er stärker als wir das Fleisch. Und wir können überwinden, weil er überwunden hat. Und es ist ein großes Geheimnis, es ist ein riesengroßer Schatz. Und da, wie man angefangen hat, das zu leben, und der Herr lässt es uns auch erleben, dass das funktioniert. Man kriegt immer mehr Lust drauf. Einfach zum sich selber, zu seinem Fleisch sagen, keine Chance. Jesus, du bist Herr. Und mit dir kann ich überwinden. Aber, wie da eben steht, ist ohne Jesus geht es nicht. Ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Da geht es eine gewisse Zeit, man kann sich manchmal was vornehmen und dann ist zum Beispiel eine Situation und da kann man einen Verstand einsetzen und man reagiert dann aus dem Verstand raus. Das geht schon. Aber wenn es eng wird, wenn Druck kommt, wenn eine Situation kommt, wo man nicht zum Überlegen hat, reagiert das Fleisch. Wenn man es nicht gelernt hat, dass Gott oder wenn Gottes Geist nicht einfach wirklich in uns ist. Und den muss man, der gibt uns nicht eine Woche voraus am Sonntag, so jetzt habe ich für die Woche, sondern das ist eine ständige Beziehung zu ihm. Wir als Ehepaar entscheiden uns, und muss ich wirklich sagen, immer mehr. Wir haben am Anfang von unserer Ehe auch Schwierigkeiten gehabt, miteinander zu beten. Und das haben wir wirklich gelernt. Haben wir auch durch die Ehekurse gelernt, ohne jetzt groß Werbung zu machen. Aber da muss man auch immer selber an sich arbeiten. Und wir haben wirklich gelernt, miteinander zu beten. Morgens schon miteinander zu beten, das ist gar nicht lang. Sondern einfach zum Wissen, Herr, du bist da. Und ich meine, es ist immer schwierig, wenn bloß einer gläubig ist. Aber es gibt auch Schwierigkeiten in Ehen, wo beide gläubig sind. Und da müsste vieles nicht sein. Und so haben wir einfach das gelernt und kämen wirklich mit unseren Problemen vor Gott. Und diese Verheißung, die jetzt ich euch jetzt vorlesen möchte, das ist sowas Gewaltiges und auch selbst das dürfen wir Stück weit schon schmecken. Und die Verheißung ist, wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Und man kann jetzt meinen, dieses zwei von euch, dass das nur für Ehepaare ist. Das ist es aber nicht. Zwei, die einfach das, was sie erbitten, wo die eins sind untereinander in der Beziehung, eins sind als Ehepaar, aber auch, wenn man einen Gebetspartner hat. Und dann wirklich eins sind in dem, was sie erbitten wollen. Und es wird ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Und eben auch die Beziehung zu Gott. Eins sind zur Beziehung zu Gott. Weil ich dann auch nur das bete, wo ich weiß, das ist auch im Sinne vom Herrn. Weil der Herr wird mir nicht was geben, das, was mir schadet. Sondern er wird mir das geben, was einfach auch durch sein Wort, was auch sein Wort aussagt. Und das erleben wir eben immer mehr und immer mehr. Und es macht wirklich Freude. Aber es kostet uns auch was. Und es kostet uns eben zum Beispiel die Uneinigkeit. Es kostet uns, dass wir anfangen, uns eins zu machen, einig zu werden, Kompromisse einzugehen, zum Schauen, wer kann wo was loslassen, uns in der Mitte zum Begegnen. Und es kostet auch den Egoismus, dass man lernt, sich gegenseitig zum Diener. Jeder dient dem anderen. Und eben mal loslassen. Also sozusagen gemeinsam wirklich aufs Wasser gehen. Und das geht nur, wenn man auf Jesus schaut. Das Wasser trocknet nicht. Aber wenn man auf Jesus schaut, gemeinsam, dann trocknet das Wasser. Und das ist was, wir möchten, das war uns halt eben wichtig, einfach Lust machen drauf. Wirklich Lust machen drauf, sie die Verheißungen abzuholen, die uns Gott gibt.
Nur ein Tipp zum gemeinsamen Gebet. Manchmal ist es besser, um 18 in der Früh und nicht auf Nacht, weil dann kann der Gebetspartner nicht so leicht einschlafen. Das ist also ein Problem. Es war also rein aus dem Raum gegriffen, gell? Also ich möchte jetzt nichts gesagt haben. Das nächste Bild, also das ist jetzt nicht eine Erdkugel, die durch ein Erdbeben auseinandergerissen ist, sondern das ist eigentlich eine Beziehung, Mo und Frau, sieht man. Man sieht in dem ersten Bild eigentlich das Ganze, dass eigentlich das zusammenpasst sozusagen. Und es scheint eigentlich auf den ersten Blick überhaupt zusammenzupassen, aber wenn man ganz genau hinschaut, dann passt es eigentlich doch, dass man zwar sieht, es war gut, wenn es zusammenpassen hat, aber von den Formen passt es überhaupt nicht zusammen. Also Mo und Frau sind einfach grundsätzlich unterschiedlich, nicht nur von Geschlecht her, sondern einfach auch in der Denkensweise und verschiedenen Dingen und von der Prägung her, von der Erziehung und von der Lebensweise, von allem. Und dann sieht man, wenn jetzt praktisch diese zwei Hälften, der Mo und die Frau, in einer Beziehung zusammenkommen möchten, dann kracht es da überall, da oben zum Beispiel und da und überall kracht es eigentlich, das funktioniert gar nicht so richtig. Und wenn man das jetzt mit Gewalt, die beiden zusammendrücken möchte, so richtig mit Gewalt, das tut jedem brutal weh, weil einfach die Kanten ziemlich scharf haben und es einfach nicht funktioniert. Aber es ist als erstes wichtig, dass man die zwei, Mo und Frau, dass sie selber als Gesamtheit sehen, als Vision, dass wirklich das zusammenpassen kann. Und das zweite Battle ist zusammengefügt. Man sieht eigentlich genauso Mann und Frau als Ehepaar und die Linien sind nach wie vor da. Es ist nicht so, dass es jetzt nur mehr ein Brei ist, so ein Ehepaar, sondern da ist wohl noch Mann und Frau da. Sie sind ein Ehepaar, aber sie haben zusammengefügt und das Zusammenfügen ist nicht mit Gewalt gegangen, das ist nur mit Gottes Hilfe gegangen. Das heißt, die Kanten haben sich so verändert, sie haben nach wie vor da, jede einzelne Persönlichkeit, aber es passt einfach richtig zusammen. Und das ist die Idealvorstellung, also die Edelgas-Konfiguration, wo dann jeder zufrieden ist, wenn jemand das weiß. Ja, ich möchte auch nur sagen, dass von Gott einfach so geplant ist, dass das Gute überwiegt. Es ist wichtig, dass ein Mo sieht, wie die Frau ist und dass die Frau sieht, wie der Mo ist und dass man nicht die negativen Dinge sieht, sondern wie macht er dieses, wie macht er jenes, das mir jeden Tag ärgert, sondern wie hat er diese Veranlagung, die positive? Oder wie macht er das Positive? Und dass man praktisch dann gegenseitig die positiven Dinge bewertet und jeder kann als Gesamtheit von dem anderen profitieren, wenn er mit Gottes Augen sehen kann. Weil Gott kann einfach diese kantigen Ecken und Kanten brechen. Ich meine, mit Gottes Augen seinen Partner sehen, da möchte ich euch ein kleines Beispiel geben. Ich habe zum Beispiel eine Frau, ich drücke es jetzt mal ein bisschen extremer aus, aber die ist entweder unterwegs oder sie telefoniert. Also, wenn sie daheim ist, telefoniert sie am Tag 18 Stunden, 18 plus 6, das ist der Schlaf, den man erreichen sollte, haben 24. Und manchmal hätte man auch gern sich ausgetauscht und vielleicht einmal Lob ausgesprochen, was man immer möchte so als Ehepaar, was man ja da lernt. Und es ist nicht so einfach, denn ja, es gibt einfach Dinge. Dennoch gelingt es immer wieder mit Gottes Hilfe, muss ich sagen, dass man einfach das Positive sieht und dass man einfach seine Frau mit Gottes Augen anschauen kann und sie wirklich auch nach vielen Jahren noch lieb haben kann. Und bis jetzt habe ich noch nie den Gräner Seitenschneider benutzen müssen, der an der Telefonleiter neben dort liegt. Also er liegt immer, aber ich habe ihn nicht gebraucht. Und es ist halt auch noch ganz besonders wichtig, dass man heute waren wir schon mal bei den Schiffen, dass man die Schiffe, auf denen die Liebe wirklich keinen Platz hat, die uns zum Beispiel beim Partner auf die negativen Sachen schauen lässt, die jetzt auf das schauen lässt und auf das, was einfach nicht so passt. Also da müssen wir aufpassen, dass wir diesen Dingen nicht nachgeben, sondern dass wir uns wirklich entscheiden, den Partner so anzuschauen, da wo es Gott ihm die positiven Sachen gegeben hat, natürlich, dass er sich auch bemüht. Gell? Das ist nicht, dass man es einfach so laufen lässt. Und was die Maria zuerst so gesagt hat, diese Verheißung, wenn zwei oder von euch übereinkommen in irgendeiner Sache und sie erbitten, so werden sie von meinem Vater, der in den Himmeln ist, ihm gegeben. Das ist wirklich ein ganz ein tolles Geheimnis. Und auf das gemeinsame Gebet hat Maria ja schon hingewiesen. Und dass man seinen Partner mit Gottes Augen anschauen sollte. Und wenn man das nicht kann, kann man nicht sagen, ich kann es einfach nicht, sondern ich möchte mich danach ausrichten und Gott darum bitten, dass ich meinen Partner wirklich mit seinen Augen anschauen kann, weil seine Augen, die sehen anders. Die sehen nicht nur direkt, sondern die sehen auch ums Eck. Und Gottes Augen, die sehen die positiven Dinge. Und ich möchte es auch für Paare sein, die eigentlich gar keine Paare nicht sind, sondern da wo diese beiden Hälften jetzt sind schon weg, einfach tatsächlich so sind, aber sie sind ganz weit auseinander. Vielleicht wirklich so weit, dass man nicht einmal nur schreien kann, weil sie einfach in der Beziehung ein richtiger Riss durchgeht, oder die einfach schon wirklich auseinander haben. Und ich möchte auch diese Leute ermutigen, wirklich, wenn sie irgendwie eine Chance möchten, dass eine Lösung wiedergibt, dem Partner, auch wenn er wirklich jetzt entfernt ist, versuche mit Gottes Augen zu sehen. Und da hilft einfach auch das Gebet. Das Gebet, dass Gott einem die Augen gibt, dass man so sehen kann, wie er sieht, und dass man die Beziehung, die wirklich echt am Griseln ist, Griseln mit K, nicht mit G, dass die wirklich eine Chance kriegt und dass man zu Gott betet, dass er den anderen auch so verändert, sich selber verändert und den anderen Partner verändert, dass man eine Chance hat, gegenseitig miteinander weiterzugehen. Weil meistens ist es so, dass die Ecken, die ich gesehen habe, sie hat ja jeder. Es ist keiner perfekt und der andere ist total verkehrt, sondern meistens fällt es an beiden Seiten mehr oder weniger. Ich möchte Mut machen, auch wenn es größere Schwierigkeiten gibt und größere Auseinandersetzungen, dass man das Gott hinlegt und für das betet, dass Gott die Einigkeit wieder schenkt und dass man sie wirklich danach ausrichtet. Und was die Maria halt am Anfang gesagt hat mit dem Schiff, wo dann die Liebe praktisch, die Zeit, die Liebe aufleben hat lassen und eigentlich gerettet hat, das ist von meiner Meinung sicher oder von unserer Meinung sicher so richtig, aber ich möchte nur auf eins hinweisen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Ehepaar ist, wie von Max die Eltern, die haben 62 Jahre verheiratet, und wenn die jetzt in dem Leben eine gute Ehe geführt haben, dann können sie auf Gutes, auf Schlechte, auf Täler zurückschauen, aber eigentlich auf was Gutes. Wenn aber jetzt jemand eine Beziehung führt und die Zähne zusammenbeißt viele, viele Jahre und einfach nur beieinander ist, weil er beieinander ist und zum Schluss nach so und so vielen Jahren ihm die Zeit sagt, so war es gewesen, du hättest deinen Partner mit Gottes Augen sehen können und so, dass er zu der Erkenntnis kommt, ist auch schon ganz gut, dann hat er vielleicht noch einige Wochen, Monate, vielleicht einige Jahre noch irgendwas zu genießen. Aber heute, am 14.02.2010, ist Maria und mein Anliegen das, euch jetzt darauf hinzuweisen, wo sie in einer Partnerschaft seid, vielleicht ein Jahr verheiratet, 10, 20 oder 30 oder 40, ganz egal wie lang. Aber jetzt, am heutigen Tag zum Sehen und euch zu entscheiden, wenn es nicht so ist, euren Partner mit Gottes Augen zum Sehen, Gottes Hitzeling für das zu bitten und heute anzufangen und nicht zu warten, dass nach 40 Jahren vielleicht euch die Zeit und die Erfahrung sagt, so hätte man es damals machen sollen, sondern das zum Glauben, dass mit Gottes Hilfe möglich ist, eine gute Beziehung zu führen, auch wenn es nicht einfach ist und auch wenn es immer wieder ein Kampf ist, aber den Tag halt wirklich festzumachen und zum Song, ich gehe auf meinen Partner zu, mit Gottes Hilfe, und ich versuche, das auf die Reihe zu bringen. Dazu möchte man euch ermutigen. Gott fordert uns heraus, aber er überfordert uns nicht. Also von Gottes Sicht kommt keine Überforderung.
Und grundsätzlich möchten wir auch noch sagen, also es gibt Ehekurse, das sollte jetzt eben keine Werbung sein, es gibt es auch heuer keinen mehr. Aber man braucht tatsächlich auch ein Handwerkszeug. Und diese Kurse geben ein Handwerkszeug, weil manchmal kann man nicht unbedingt auf Herkunftsfamilie zurückschauen, wo man eine gute Ehe vorgelebt gekriegt hat. Und so denke ich mal, als Eheteam ist man natürlich auch da, bis es auch wieder einen Kurs gibt, einfach auch sie mal zum Treffen und zum Reden, weil man manchmal selber nicht weiß, warum reagiert ist. Man muss wirklich ein bisschen dahinter schauen. Aber wir möchten euch schon mal vorausschauen, sagen, dass es im Januar wieder einen Ehekurs gibt, und ich sollte auch dann jetzt, soweit es möglich ist, jetzt ja einen Kurs geben. Und ich sage es euch ganz ehrlich, wir machen dann jetzt vielleicht den 7. mit, und es ist noch nie langweilig gewesen. Immer noch was gelernt dabei.
Bevor wir jetzt noch drei wunderbare Ehepaare hier vorne sehen werden, noch eine kleine Präsentation. Ich denke, dass das hier genau um den Ehekurs geht, Ehemänner des Jahres. Es gibt ja für alles Auszeichnungen und so gibt es auch Ehemänner des Jahres. Weiter. Geht einfach weiter. Gibt es keine Ehemänner? So, jetzt funktioniert es hoffentlich weiter. Die Ehrenpreise, so wie es bei der Oscar-Verleihung immer ist, gibt es Ehrenpreise, bevor es zur richtigen Preisverleihung gibt. Schauen wir mal, wo die Ehrenpreise hingehen. Nach England. Ich bitte euch zu beachten, die Wertschätzung, die der Mann seinem Fahrrad gibt. Und das Ganze ist dann dicht gefolgt von den USA. Die dürfen auch nicht fehlen. Oh ja. Die hat eine kräftige Last, vorwärts zu bewegen. Und dann noch ein Ehrenpreis, der geht nach Polen, unser Nachbarland. War zu schnell jetzt. Polen. Ja, okay, die haben ganz schön Getränkekonsum. Ja, und dann geht's an die richtige Preisverleihung. Die Platzierung, der dritte Platz, der geht an Griechenland. Oh ja. Der geht ganz schön, ja, lässt seine Frau ganz schön schleppen. Und das war zwar sehr eng, aber der zweite Platz, der geht dann an Serbien. Schau mal. Ja, der fährt seine Frau spazieren im Anhänger. Aber jetzt wollen wir uns schauen, der Ehemann des Jahres, woher der kommt. Der kommt aus Irland. Ja. Ja, man muss die Iren einfach lieben. Das sind Romantiker. Der hält sogar ihre Hand. Ja, ich denke, da ist ein Nachholbedarf mit Ehekurs für diese Ehemänner, damit sie eine Wertschätzung haben. Und ich möchte jetzt die drei Paare nach vorne bitten. Hier, Markus und Renate, Friedemann und Dorothee und Ludwig und Irmi. Und zuerst möchte ich noch die Aussage eines Mannes sagen, der in der Ehearbeit tätig ist. Ich habe das im Bibel-TV gesehen, da gibt es auch einen Ehekurs. Und der hat gesagt, die ersten 15 Jahre meiner Ehe habe ich auf die Schwächen meiner Frau geschaut und was für mich gut ist. Dabei ging es mir und meiner Frau nicht besonders gut. Die nächsten 15 Jahre meiner Ehe habe ich auf meine Schwächen geschaut und was gut für meine Frau ist. Seitdem geht es meiner Frau und mir gut. Dorothee und Friedemann, die sind noch, die Dorothee, glaube ich, die ist noch im Kinderdienst. Ja. Wo sind denn die beiden? Schau bitte mal. Es gibt ja viele Prominente. Und ich habe stellvertretend den Bundespräsidenten Horst Köhler rausgegriffen, der in der Weihnachtsansprache auch speziell von seiner Frau gesprochen hat. Er hat in der Wirfam gesprochen, in der Weihnachtsansprache. Und er ist seit 1969 verheiratet, also seit 41 Jahren, hat zwei Kinder, keine Skandale, keine Scheidung. Und er spricht liebevoll über seine Frau und die Ehe mit ihr. Ein anderer Prominenter, Thomas Gottschalk, verheiratet seit 1976, zwei Kinder. Die sind der Kinder wegen nach Kalifornien gezogen, damit diese ohne diesen berühmten Medienrummel aufwachsen können. Und seine Frau hat sehr Heimweh gehabt, dann sind sie 2004 wieder nach Deutschland übergesiedelt. Oder wer den Hansi hinter sich erkennt, verheiratet seit 1986, zwei Kinder, richtiger Familienmensch und bekennender Christ. Der sagt, ich bete jeden Tag zu meinem Herrgott. Das sagt er öffentlich. Und das finde ich schon bewundernswert, dass solche Leute, die im Rampenlicht stehen, das so ausdrücken. Ja, aber jetzt haben wir uns gedacht, stellvertretend für viele wunderbare Ehepaare, haben wir uns drei Ehepaare rausgesucht. Ein junges Ehepaar, ein etwas älteres Ehepaar und ein reifes Ehepaar. Und wir wollten diesen Ehepaaren hier einfach einmal ein paar Fragen stellen, die vielleicht für alle von uns hilfreich sein können. Und da möchte ich einfach gerne mit Markus und Renate beginnen. Wie lange seid ihr denn verheiratet? Wir brauchen ein anderes Mikrofon. Kannst du das mal runternehmen? So, wie lange seid ihr verheiratet, Markus und Renate?
Auf die Frage war ich vorbereitet. Also geht man vom Zeitpunkt der Eheschließung am 8.9.2007 um 14.30 Uhr aus. Dann sind das jetzt genau 2 Jahre, 5 Monate, 5 Tage, 21 Stunden, 28 Minuten und 18 Sekunden.
Okay. Renate, wie hat sich denn euer Leben seitdem verändert, seit dieser Hochzeit? Freunde, ja, Familie, Unternehmungen und so weiter.
Natürlich positiv. Also für mich hat sich zum einen verändert, dass ich in eine große, fröhliche, laute Familie eingeheiratet habe, was für mich zuerst sehr gewöhnungsbedürftig war. Dann Freunde. Und dadurch, dass ich nicht so initiativ bin, habe ich eher meine Freundschaften schleifen lassen. Dadurch haben sich aber auch neue entwickelt, zusammen mit dem Markus. Also Freundschaften von ihm. Und ja, dann der eigene Hausstand, den wir aufgebaut haben. Ich habe bis zur Ehe bei meinen Eltern gewohnt. Das war natürlich auch nochmal eine Umstellung, wo wir uns einfinden mussten.
Genau. Ja. Markus, wie ging es dir dabei?
Mit der Veränderung?
Ja.
Ja, meine Frau hat eigentlich schon fast alles erwähnt. Also auch das mit dem Freundeskreis, die sich natürlich verändern irgendwo. Ich war vorher viel im Alpenverein unterwegs, habe da viele Bergtouren gemacht. Die Renate ist jetzt nicht so die Alpinistin. Und dann, weil man aber auch gerne Zeit miteinander verbringen muss, und die muss man ja auch, um zu wachsen und einander zu lernen und sich abzureiben, da ist das natürlich die Kanten, hat sich das reduziert. Dafür haben wir aber zum Beispiel uns andere Hobbys gesucht, die wir gerne beide mögen, zum Beispiel tanzen.
Ja. Super, ja. Klasse.
Und ich habe natürlich auch eine neue Familie bekommen, 2 neue Eltern, habe jetzt sogar 4 Neffen schon, Schwägerin, 2 Schwägerinnen.
Klasse. Ja, und habt ihr noch die rosarote Brille auf oder streitet ihr schon?
Nee, wir haben noch die rosarote Brille auf. Also Konflikte sind also, uns fremd.
Hat schon Konflikte gegeben und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, also natürlich, Hans hat es ja schon erwähnt, ich behaupte auch, dass es eigentlich keine Beziehung ohne Konflikte gibt. Also keine gesunde. Ja. Und wie gehen wir damit um? Also ich bin eher so der impulsive Mensch, der die Konflikte eher sucht. Und das heißt, wir fechten diese Konflikte aus, aber meine Frau mag es nicht glauben, aber die kann mir dann auch manchmal ganz schön Kontra geben, mir ganz schön einheizen. Und mein Vater oder auch der Toni in der Ehepredigt oder Hochzeitspredigt hat uns den Rat mitgegeben, eben Epheser 4, 26, die Sonne nicht untergehen zu lassen über seinem Zorn. Also wir versuchen das geht nicht immer, aber wir suchen das natürlich, dass man sich auch wieder versöhnt.
Sehr schön.
Ja. Vor dem Schlafen gehen.
Renate, was ist der wichtige Markus? So, von seinen Eigenschaften, von seinem Verhalten?
Ja, zum einen seine Hilfsbereitschaft, dass er hinter mir steht. Mir hilft in ganz alltäglichen Dingen, wie zum Beispiel Müll rausschaffen oder auch praktische Dinge, Ölwechsel beim Auto. Und was ich auch ganz besonders an ihm schätze, ist, dass er nicht nachtragend ist. Also, wenn ich mich an ihm vergehe, dann ist er sehr schnell bereit zur Vergebung.
Sehr schön.
Markus, was ist denn? Ich bin kein Elefant. Wie schon gesagt, meine Frau ist eigentlich mein Komplementär. Also sie ergänzt mich. Ich bin, wie gesagt, immer manchmal ein bisschen zu impulsiv und schieße dann oftmals über die Ziele hinaus. Und meine Frau ist da so mein Ruhepol. Die gibt mir dann immer wieder so, die holt mich dann zurück und zeigt mir dann auch meine Grenzen auf.
Das brauche ich. Was würde dir denn jetzt einmal einem Paar raten, das jetzt heiraten will? Einem jungen Paar, wenn ihr Freunde hättet?
Also mit der überwältigten Eheerfahrung von 2 Jahren, 5 Monaten, 5 Tagen, 21 Stunden und 30 Jahre, okay, ist recht. Ich kann euch nur dazu ermutigen. Also mir wurde immer gesagt, und ich höre es immer noch jetzt von Kollegen, die Ehe sei so dieser Hafen, wo man dann einläuft und dann abwrackt, so mehr oder weniger so die Segel. Aber ich kann das nicht bejahen. Es ist eher dieser Hafen, von dem man dann gemeinsam startet in so einem neuen Abschnitt. Und also ich kann euch nur dazu ermutigen. Natürlich, was ich noch sagen wollte vorhin, was uns wichtig ist an der Ehe, das ist auch diese Dreifaltigkeit in unserer Beziehung. Ich wüsste nicht, wie es anders gehen sollte, nämlich, dass man Jesus mit da hat, diese dreifältige Schnur. Mhm. Und wenn man diese Entscheidung treffen kann untereinander und Jesus mit dabei nimmt, dann kann ich dazu nur ermutigen. Dann kann man die Entscheidung treffen.
Sehr schön.
Also sollte man.
Danke euch beiden. Ja, danke.
So, nun sind euch beiden, Friedemann und Dorothee. Ja, wie lange seid ihr verheiratet? Wer möchte anfangen?
Ja, weiß ich noch.
Wer es am besten weiß?
Wir sind knapp 5 Jahre verheiratet, ja.
5 Jahre, das ist ja auch schon mal was.
Ja, hab ich, die Stunden und Tage habe ich nicht gezählt.
So gut sind wir noch nicht vorbereitet. Ja.
Okay, was hat dich, Friedemann, ganz besonders an Dorothee fasziniert, als du sie kennenlerntest? Gab es da was?
Ja, sonst wären wir nicht zusammengekommen. Also, sie ist mir aufgefallen, habe ich sie angesprochen, einen Kaffee getrunken und dann haben wir uns ausgetauscht und es war irgendwie die gleiche Wellenlänge. Wir haben die gleichen Interessen gehabt und das hat mich begeistert. Also Sportlichkeit, Spontanität, der Glaube, das war mir ganz wichtig. Also jemand, der raucht, den wollte ich nicht haben und jemand, der nicht gläubig ist, wollte ich auch nicht haben.
Ja, die Jahre gehen ins Land, die Menschen verändern sich. Was fasziniert dich heute an Dorothee?
Ich muss nachdenken.
Es kann aber ja auch immer noch das Gleiche sein.
Es ist auf jeden Fall das Gleiche. Mhm. Sie unterstützt mich sehr, sie motiviert mich, sie ermutigt mich. Manchmal Stress in der Arbeit und baut mich wieder auf, wie können wir das lösen und so. Mhm. Sie hat die kreative Art, die ich vorher noch nicht so kannte. Also Dekoration daheim, ich wusste gar nicht, dass das wichtig ist, aber es ist schön, wenn es da ist.
Die Seele im Haus.
Ja, genau. Das ist schön. Genau. Und ja, wir sind auch ein eingespieltes Team. Müll rausbringen, das mache ich noch. Also, weil ich komme sonst nicht ins Haus, der steht quasi vor der Tür und bevor ich quasi reinkomme ins Haus, muss ich den Müll erst wegbringen.
Wunderbar. Du stehst mit Tat das und Kraft zur Seite.
Das ist eine Zwangsläufigkeit. Aber es funktioniert gut.
Wunderbar. Fragen wir mal deine Frau, Dorothee, was hat dich an deinem Mann am Anfang ganz besonders begeistert und was ist es heute?
Also, dass er ein ganz, ganz großes Herz für Gott hat. Das war mir auch das Allerwichtigste. Und dass er ein Beter ist. Und dass er ein Herz für Kinder hat auch. Das war mir auch was ganz Wichtiges. Ja, und wir hatten beide so unsere Listen, was der Ehepartner so haben sollte. Und es war wirklich ein Geschenk Gottes, dass es so ganz, ganz viele Punkte einfach erfüllt waren. Vor allen Dingen die wesentlichen einfach. Und das hat sich wirklich auch bestätigt.
Ja.
Und also seine fröhliche Art auch und seine Art, auf Menschen zuzugehen, auch ganz außergewöhnliche Menschen, wo ich jetzt nicht gleich einen Schritt zumachen würde. Und dass er da einfach versucht, auch die Liebe Jesu weiterzugeben. Das war mir, ist mir ganz besonders ans Herz gegangen.
Damals wie heute, würde ich sagen. Jetzt habt ihr ja schon 2 Kinder. Und jetzt ist die Frage, man sagt, Kinder verändern, die bringen Schwung in die Ehe. Hat sich etwas verändert seitdem? Und wenn, was ist es?
Also man muss mittlerweile gut überlegen, was man sagt, weil es wird natürlich alles nachgequatscht. Also so dieses, was die Zunge redet, will wohl überlegt sein und das müssen wir uns jetzt immer noch mehr überlegen, weil so seit der Ehe habe ich mir eigentlich angewöhnt, ich plaudere das total gern, was mir auf dem Herzen ist, dann beim Friedemann auch aus. Und wenn man dann so im Auto gemütlich drin sitzt, dann muss es wirklich wohl überlegt sein, ist das jetzt vor aller Ohren so gedacht oder ist es manchmal sinnvoller, manche Dinge auch nicht anzusprechen oder vielleicht bis zum Abend zu warten, bis es 7:30 ist und man dann in Ruhe nochmal drüber sprechen kann. Das ist ein Punkt. Klar, die Freizeitgestaltung hat sich verändert. Man kann jetzt nicht mehr ganz so viel, nicht mehr so ausführlich vielleicht machen. Aber das haben wir auch ganz bewusst so entschieden und nehmen das auch so. Jetzt machen wir halt kürzere Bergtouren, die auch die Kinder mitmachen können. Und klar, für Familien Treffen und so sind natürlich auch wesentlich begrenzter, als das vorher war. Vorher ist man mal locker flockig am Wochenende 5 Stunden irgendwo hingefahren und auch wieder zurück am gleichen Wochenende. Das können wir jetzt so nicht mehr machen, das müssen wir uns dann schon gut überlegen. Ja, die Planung ist da einfach eine andere jetzt.
Ja, aber es ist trotzdem immer noch schön.
Genau.
Anders schön wahrscheinlich. Ja. Ne? Friedemann, welche Ziele habt ihr für eure gemeinsame Ehe? Gibt es Ziele?
Ja, auf jeden Fall. Familie selber. Wir sind, wie gesagt, jeden Tag herausgefordert. Gerade Erziehung, da sollte man schon ein Buch lesen. Ha? Und dann, es outet sich ganz schnell, wie viel habe ich begriffen von dem, was sonntäglich gepredigt wird. Das zeigt sich ganz schnell im Alltag, auch heute Morgen. Sophia folgt nicht so, wie sie sollte. Bleibe ich ruhig oder überreagiere ich oder wie mache ich das jetzt? Also das zeigt sich mit Kindern viel mehr als so als Single. Also da konnte ich viele Sachen so überspielen. Pläne für die Familie. Da ist das Dritte drin.
Wunderbar. Ich wollte es nicht vorwegnehmen.
Wir sind dran, genau. Was wir für unsere beide Familien haben, wir haben Leute, die sind dem Glauben ferne. Und das ist ein Anliegen für uns. Das ist ganz wichtig, dass wir da Gottes Liebe reinbringen und von seiner Güte erzählen. Dass wir uns hier in der Gemeinde einbringen mit dem, was wir können, was wir haben. Viel ist es nicht, aber das können wir geben. Das sind unsere Ziele. Und ja, mein persönliches vielleicht, wie mein Vorredner, vielleicht noch einen Tanzkurs. Das kriegt man, das wünscht sich meine Frau ganz sehr und ich bin...
Nicht ganz unwichtig.
Gemeinsam. Tut mir da schon schwer.
Ja, schön. Dorothee, hast du noch was dazu zu fügen?
Nee, ich glaube, das ist es.
Ja, prima. Dann danke ich euch ganz herzlich. Dankeschön.
Ludwig und Jeremy, ihr seid wirklich ein Segen. Also wir freuen uns, dass wir euch kennen dürfen, dass wir auch in einer Hauszelle waren, ein Teil dessen. Und wir freuen uns, dass ihr schon, ja, Inventar in dieser Gemeinde seid. Wie lange seid ihr denn verheiratet?
43 Jahre.
43 Jahre, das ist ein Applaus wert.
Ich habe meine Frau am 11.11. am Faschingsball kennengelernt, das waren jetzt gerade 50 Jahre her.
Ja, super, ist ein goldenes Kennenlernen-Jubiläum sozusagen.
Richtig. Da durfte meine Frau den ersten Abend alleine fortgehen und hat mich kennengelernt.
Nun, ihr blickt,
so ein, ja.
Ja, ihr blickt ja auf ein sehr langes gemeinsames Leben zurück und habt natürlich schon viel erfahren, Höhen und Tiefen. Was ist denn für euch im Laufe der Jahre wertvoller geworden in eurer Ehe?
Dass man sich gerade in Tiefen gegenseitig aufeinander verlassen kann. Ich habe sehr viele Tiefen gehabt, und zwar bin ich als junges Mädchen in eine bürgerliche, dominante Familie hineingeschmissen worden und habe eigentlich große Schwierigkeiten gehabt. Und da wollte ich eigentlich schon ein paar Meter vorlaufen. Und da habe ich gemerkt, mein Mann steht hinter mir. Da habe ich gesagt, das lohnt sich, da zu bleiben und einfach bei meinem Mann zu bleiben. Und das hat sie ausgezahlt.
Ludwig, hast du noch was dazu zu sagen, was für dich wertvoller geworden ist im Laufe der Jahre?
Gut, ich denke, das ist die Verlässlichkeit war für mich im Leben eben ganz wichtig. Im Beruf auch. Und einen Partner zu haben, einen Ehepartner zu haben, auf den man sich verlassen kann. Das war für mich ein ganz entscheidender Punkt. Und dann hat man auch ein gemeinsames Ziel anfassen können oder anfahren können, weil man gewusst hat, man passt zusammen und das funktioniert und man kommt vorwärts und man freut sich. das, denke ich, war der weltliche Bereich.
Ja.
Ansonsten, das Entscheidende war, unsere Ehe hat dann eine Entwendung genommen, als wir unsere Ehe auf den Fels Jesus Christus gestellt haben. Das ist jetzt fast 20 Jahre her, bei meiner Frau ein bisschen mehr, bei mir ein bisschen weniger. Das hat eigentlich das Entscheidende gebracht.
Ja, ja. Da jetzt eine Frage, weil ihr schon so lange zusammen seid. Habt ihr mal so richtig große Krise gehabt? Ihr habt ja schon ein bisschen was berichtet. So eine Lebenskrise, und wie haben euch die zusammengeschmiedet? Weil ihr seid ja noch zusammen.
Das ist nicht ganz einfach zum Antworten darauf. Es gab eben bei uns in der Familie Schwierigkeiten. Das heißt, wir haben 20 Jahre zusammen mit meinen Eltern gewohnt. Und als Ehemann steht man ja hier die Ehefrau und hier die Mutter. Dahinter steht ja die Schwiegermutter. Und 20 Jahre in einem Haus gemeinsam leben, gemeinsam arbeiten, das hat schon große Probleme gegeben.
Ja,
im Nachhinein kann ich sagen, und da möchte ich nicht bewusst meine Eltern damit eingehen, aber halt großen Abstand von deiner Mutter und von deiner Schwiegermutter, 500 bis 1000 Meter war also mindestens, was wichtig war. Damit man sich gegenseitig nicht alltäglich sieht oder reibt aneinander, das ist ganz wichtig. Wir haben miteinander gearbeitet und waren also 14, 15 Stunden vielleicht zusammen, und das ist auf Dauer nicht zum Aushalten.
Ja.
Und hätte unsere Ehe bald einmal zerbrochen.
Aber es ist nicht zerbrochen. Wie hat das zusammengeschmiedet? Gab es mal irgendwann eine Entscheidung oder irgend so einen Punkt, wo
die
ein
H-Effekt Entscheidung ist? War dann eben zum Teil das Haus zu verlassen. Wir haben einmal den Gedanken gehabt, nach Kanada zu gehen. British Columbia war einmal im Gespräch, haben es aber dann nicht gemacht. Haben aber dann uns abgenabelt in gewisser Weise, um unser eigenes Eheleben zu führen und nicht von anderen bestimmt zu werden oder von anderen einen Einfluss zu kriegen.
Ihr habt ja gesagt, vor 20 Jahren circa seid ihr zum Glauben gekommen. Wie hat das eure Ehe verändert?
Also ich war ein Typ, der eigentlich nicht viel geredet hat. Mein Mann hat sich schwer da mit mir. Er hat nicht gewusst, wie sie mir ausschaut. Er hat mir zwar irgendwie ein bisschen angekannt, aber ich habe halt nichts geredet. Und seit ich bei Gott bin oder Gott mich gerufen hat, seitdem traue ich mir auch mal was sagen. Und ich denke, es ist einfacher für einen Partner, wenn der Partner redet und sagt seine Gefühle. Ja. Also das habe ich gelernt. Und ja, einfach die Festigkeit im Herrn. Und dass wir das gemeinsam erleben dürfen. Dass wir gemeinsam beten dürfen. Das ist einfach herrlich.
Ja, wenn jetzt hier vorne steht und das sind junge Paare, was würdet ihr jungen Ehepaaren für einen Rat geben für diesen gemeinsamen Lebensweg?
Reden, reden, reden miteinander. Das ist mein Rat.
Man konnte mit meiner Frau früher nicht streiten. Sie gab einfach keine Antwort mehr. Das war ganz schwierig. Sie hat sich nicht erklärt, sie hat sich nicht geöffnet. Du konntest also nicht wissen, was jetzt geht. Das war nicht ganz einfach. Das ist besser geworden oder weitaus besser geworden. Ja, das miteinander reden ist entscheidend. Aber nach wie vor Jesus Christus an erster Stelle. Das ist das Ziel bei uns beiden, denke ich. Und da, wenn man das hat, dann kann man auch damit eine Ehe führen, und den Rat kann man eigentlich bloß allen jungen Paaren geben, stellt eure Ehe auf Jesus Christus. Das ist ein Fels, und haltet zueinander und steht zueinander, und wenn es Schwierigkeiten gibt, dann sprecht es in einer vernünftigen Art und Weise an, dass man den anderen nicht verletzt oder kaputt macht, sondern mit dem wirklich liebevoll umgeht und erklärt und sagt, was man meint und was man am anderen sieht, nicht Kritik, sondern aufbauen. Und sagen, ich sehe das so und so, siehst du es da anders, dass man da umgeht damit, ist nur durch Jesus Christus gegangen.
Ja.
Nicht anders.
Ja.
Und den ersten Rat habe ich schon gegeben, Abstand. Führt eure eigene Ehe und lasst es nicht von außen in die Ehe immer wieder näher hin.
Ja. Ja, dann danken wir euch ganz herzlich, dass ihr da so offen gesprochen habt, euch allen dreien, den drei Ehepaaren. Und das ist wirklich ein Applaus wert, denke ich einmal. Wir haben das ja bewusst so gewählt, weil es gibt ja verschiedene Lebensabschnitte, verschiedene Ehepaare, die verschieden lang verheiratet sind. Hans und Maria sind 20 Jahre, wir sind jetzt mittlerweile fast 14 Jahre verheiratet. Und in jedem Lebensabschnitt gibt es halt bestimmte Herausforderungen. Aber stellvertretend einfach drei wunderbare Ehepaare, die Mut machen. Mut machen für diesen gemeinsamen Weg. Mut machen, einfach dieses gemeinsame Vorwärtsgehen, auf ein gemeinsames Ziel hingehen. Und zu wissen, dass wir auf einem festen Fundament stehen, dass uns einmal Schwierigkeit oder Streit oder was auch immer nicht auseinanderbringen kann, weil wir einen Gott haben, der für uns alles erledigt hat. Und in dieser Vergebung weiterzugehen, dass wir die Sonne, wie es der Markus gesagt hat, nicht über unseren Zorn untergehen lassen sollen, sondern wenn irgendwas ist, das noch, bevor man zu Bett geht, bereinigen. Und diese ganzen Dinge, das war jetzt fast wie wertvoller wie ein Ehekurs, weil da ist so viel drin, was wir im Ehekurs auch vermitteln. Trotzdem, bleibt dran an alle Ehepaare. Eine herzliche Einladung, wenn wir im nächsten Jahr wieder den nächsten Ehekurs starten. Das ist so wertvoll und das dient euch und jeder, der sich diese Zeit nimmt, in die Ehe zu investieren, der wird gesegnet. Und auch gute Ehen, die sagen, Mensch, mir geht's so gut, ich brauche das nicht. Genau dann ist die Zeit, zu investieren und weiterzugehen. Denn in den schlechten Zeiten profitiert man von dem, was man in den guten Zeiten gesät hat. Und wenn jemand sagt, ich möchte auch gerne mitarbeiten hier bei Ehearbeit, Eheteam, dann stehen wir mit offenen Armen da und sagen, herzlich willkommen. Denn wir haben bemerkt, und ich glaube, Hans und Maria können uns das bestätigen, und wir auch, wenn man sich investiert, dann fließt der Segen in unglaublicher Form. Wir werden alle gesegnet. Wenn wir uns verschenken, werden wir beschenkt. Überbitten und überverstehen. Und deswegen auch, diese drei Ehepaare haben sich ja vorne hingestellt, haben sich verschenkt, haben aus ihrem Leben was erzählt. Deswegen möchten wir sie auch, weil heute Valentinstag ist, möchten wir sie auch gern beschenken. Ja. Wie üblich, die Frauen bekommen natürlich eine Rose und die Männer, die sind ja die sind verschleckt, die bekommen was Süßes. Die Maria bekommt auch noch was? Ja. So, schaust du mit dem Topf dahin? Hier, meine geliebte Frau. Du bekommst natürlich auch eine Rose. Dankeschön. Ich möchte einfach diesen Gottesdienst abschließen. Wir sind alle gesegnet und ich möchte einfach ja, uns alle hier nochmal segnen in diesen Gemeinderäumen. Einfach mit Gottes Segen, denn er ist das Wichtigste. Deswegen sind wir alle hier. Er dient uns und wenn wir unser Herz ihm zuwenden, dann werden auch dort, wo wir Probleme haben, vielleicht in Problemen stecken, wie es Hans und Maria gesagt haben, es gibt den Ort, wo ihr Hilfe empfangt. Aber wir müssen den ersten Schritt tun, auf ihn zu. Und auch zugeben, wir haben momentan jetzt Schwierigkeiten. Herr, hilf mir. Nicht verändere meinen Ehepartner, sondern hilf mir. Um das geht es. Herr Vater, und so danke ich dir von ganzem Herzen, dass du der Erfinder der Ehe bist. Du hast uns Menschen gemacht. Du hast uns erschaffen, Herr. Und ich preise dich, weil du uns überbitten und überverstehen segnest. So bete ich, dass du dein Angesicht über uns alle leuchten lässt, dass du uns beschützt und bewahrst, dass du unseren Eingang und Ausgang segnest und dass du uns segnest in unseren Ehebeziehungen, aber auch in allen anderen Beziehungen. Herr, dass du in der Mitte stehen darfst und dass du einfach uns diesen Schutz und diese Hilfe gibst und uns durch deinen Heiligen Geist immer wieder in alle Wahrheit führst. So segne uns alle der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So, einen schönen Sonntag wünsche ich euch und gute Gemeinschaft jetzt im Bistro. Bis demnächst.